Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Kurzkritik. Ich bin Susi und beiße heute in die Tischkante.
So, moin Leute, ich bin Sven und heute wird mal so richtig abgeschittet.
Ich bin schon gespannt. Das klingt interessant, ja. Bevor wir allerdings mit unseren beiden separat ausgewählten Filmen starten, wollten wir noch ankündigen, dass wir eine Anfrage von Regisseur Martin Daniels bekommen haben, ob wir seinen Horrorfilm Beyond Mamushi, der Anfang Januar erschienen ist, sehen möchten. Und wir haben natürlich zugesagt. Vielen lieben Dank für die Anfrage. Daher haben wir eine Filmbesprechung für euch zu dem Film und damit wollten wir sehr gerne loslegen. Bevor wir allerdings in die Filmbesprechung starten, ist eine Content-Warnung wichtig. In dieser Episode sprechen wir über toxische Beziehungen und häusliche Gewalt. Wenn das Themen sind, mit denen ihr Schwierigkeiten habt, dann überspringt die Episode lieber oder hört sie euch nur dann an, wenn ihr euch wirklich dazu in der Lage fühlt. Ja, in dem Film geht es darum, dass Kate mit ihrem Partner, mit dem sie auch schon länger zusammen ist, in einen britischen, idyllischen Vorort zieht. Sie ziehen in so eine Reihenhaussiedlung und eigentlich müsste man meinen, dass die Beziehung entweder A, idyllisch weitergeht oder B, noch idyllischer wird. Aber leider entwickelt sich ihr Partner zum Negativen. Er wird immer sadistischer, immer gewalttätiger, also nicht was körperliche Gewalt betrifft, sondern was psychische Gewalt betrifft. Und Kate leidet natürlich sehr darunter. Sie weiß eigentlich gar nicht, was los ist, warum ihr Partner sich denn so entwickelt. Sie findet gleich zu Beginn, als sie in das Haus ziehen, eine Visitenkarte von einer Psychologin, die mit Nachnamen Mamushi heißt, deswegen auch der Titel des Films. Und sie beschließt, diese Visitenkarte zu behalten und steckt sie ein. Die Anfälle von ihrem Partner werden immer unberechenbarer und, ich sag's mal, geht immer mehr in Richtung willkürlich, sodass sie irgendwann sehr verzweifelt ist und auch diese Psychologin anruft. Und mehr möchte ich, glaube ich, gar nicht verraten, weil es ja spoilerfrei ist. Und ich würde mal sagen, wir gehen mal direkt da rein, wie uns der Film gefallen hat. Willst du anfangen?
Ich würde noch was hinzufügen. Sie ist natürlich auch unter Medikation. Hat dadurch hin und wieder immer mehr Halluzinationen, die dazukommen.
Ach, richtig, ja, genau.
Und darum kann ich auch gleich erklären, wie ich den Film empfand, weil anfangs war es für mich schwer zu deuten, ihr Partner verhält sich jetzt wirklich so oder sind das noch ihre Halluzinationen? Also damit spielt der Film, finde ich, ganz gut. Und das war auch das einzig Positive zum Anfang des Films von mir leider. ja, der ist schon sehr boring. Also wie gesagt, das ist ein relativ kurzer Film dennoch. Aber er hat seine Länge.
Also er hätte 46 Minuten, ne? Da kann man überlegen, ist es jetzt Kurzfilm oder Normallänge? Es ist eine komische Länge irgendwie, ne?
Ja, also dazwischen. Und ja, hätte man trotzdem noch mal 10, 15 Minuten rausnehmen können und einen straffen Kurzfilm gemacht, hätte ich deutlich besser gefunden. Weil am Ende zieht er halt noch mal ordentlich an. Und dann kommen so Szenen, wo ich sage, ja, das will ich sehen. Und die sind auch gut gemacht. Also da kommt auch ein bisschen Blut zum Vorschein und sowas. Das ist alles clever gemacht, auch mit der Kamera und wie es dann genutzt wird. Halt, man muss bedenken.
Und praktische Effekte sind, das muss man dazu sagen.
Weil die haben ja
praktische
kein Geld.
Effekte sind genutzt worden, ja.
Und dadurch haben wir das dann gut aufgearbeitet oder gut kaschiert. Die ganze Story um die Psychologin, ja, hätte man die jetzt gebraucht oder nicht, die fand ich jetzt ein bisschen läppsch. Also ich habe sie nicht gebraucht. Also okay, wenn du auch schon Ja sagst, brauche ich gar nicht fragen, ob du sie gebraucht hättest. Aber warum macht man die dann rein? Also weil sie kommt ja nicht vor. Lass mal 3, 4 Szenen mit ihr haben. Aber beim Ende geht es schon gut hart ab. Und da muss ich sagen, da hat er mich wieder ein bisschen gefangen. Darum ist es, ich finde es schwer, den zu bewerten. Jetzt nicht nur, weil der uns angefragt hat. Ich sag dir auch ins Gesicht, wenn was scheiße ist. Wie gesagt, ich finde ihn dort nicht zu lang. Und ach Junge, ey, mehr vom Ende und am Anfang weniger mit dem, wie heißt es, mit Papierdrachen rumfliegen. Weil das fand ich auch, sollte eine schöne Metapher, glaube ich, sein. Aber ich habe sie nicht gekriegt. Ich fand sie nur ein bisschen stumpf. Wie war es bei dir?
Okay, wo fange ich denn da jetzt an? Ich fange mit den positiven Geschichten an. Also es geht los. Mit den positiven Sachen. Erst einmal muss ich erzählen, also ich glaube, das habe ich in einer Episode vielleicht schon mal gemacht. Ich glaube, als wir Vex hier besprochen haben, beim den Film, den wir beim Weird Weekender gesehen haben, ne, dass ich schon mal in einer toxischen Beziehung war. Also war nicht lange, Gott sei Dank, 6 Monate, war auch keine körperliche Gewalt, Gott sei Dank, sondern psychische Gewalt. Aber da ist die Frage, was ist schlimmer? Beides ist gleich schlimm, würde ich behaupten. Deswegen, Gott sei Dank, ist auch so ein Ausruf, der relativ ist. Da war es auch so, dass diese extremen Schwankungen mit drin waren. Also da gab es dann Momente, wo man sich gut gefühlt hat, wo alles schön war, wo man denkt, ja, die Beziehung ist schön, ich fühle mich wohl. Und dann sind wieder diese Ausbrüche passiert, dass man sich Sachen rausgesucht hat, an den Haaren herbeigezogen hat, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Und dann kommen diese Wutausbrüche, dann kommen diese Austickmomente, wo man gar nicht weiß, was da auf einmal los ist. Und dann war es auch teilweise so, dass man manipuliert worden ist, also dass ich manipuliert worden bin, dass man mir oder dass er mir das Gefühl gegeben hat, dass mit mir irgendwas nicht in Ordnung ist, dass ich dringend psychologische Hilfe bräuchte. Also dieser manipulative Charakter war immer mit drin so. Und ich habe Gott sei Dank relativ zeitig die Reißleine gezogen, dass ich gemerkt habe, hier stimmt irgendwas ganz gewaltig nicht. Ich weiß, ich war vielleicht noch nicht mal 6 Monate. Vielleicht lass es, keine Ahnung, 4 Monate oder so gewesen sein. Aber auf jeden Fall waren es ein paar Monate schon. Gott sei Dank bin ich da raus. Ich möchte meinen, das ist nur relativ zeitnah, dass ich das gemerkt habe. Ne? Aber man kommt halt immer wieder an den Punkt, wo man denkt, jetzt war es ganz schlimm, jetzt habe ich aber keine Lust mehr, aber jetzt ist er wieder super nett und jetzt entschuldigt er sich, jetzt wird es vielleicht wieder besser. Diese Höhen und Tiefen, das kommt auch so ein bisschen in dieser Beziehung mit Kate und ihrem Partner so ein bisschen zum Ausdruck. Ne? Also sie kriegt ja schon auch mit, dass auch wenn man jetzt nicht genau, bei einigen Szenen nicht genau weiß, was ist jetzt durch ihre Halluzination, was nicht, ne? Kommt es so ein bisschen raus, dass sie immer wieder neue Hoffnung schöpft bei Szenen, die schön sind, wie zum Beispiel bei diesem Abendessen, wo er für sie gekocht hat und sie denkt sich, ja, ach, jetzt ist ja wieder alles schön. Und er entschuldigt sich ja sogar. Das ist ja schön. Und im nächsten Moment kippt das Ganze wieder, ne? Dass irgendwas passiert und er dreht wieder völlig ab. So. Es wurde hier versucht, eine toxische Beziehung, psychische Gewalt gut darzustellen. Ne? Mal diese Höhen und Tiefen, die ich erlebt habe, habe ich da zumindest drin wiedergefunden. So. Da stellt sich natürlich die Frage, warum bleibt denn die Person bei dieser Person, wenn die so furchtbar ist? Eben diese Höhen und Tiefen, diese Hoffnung, dass es besser wird, dass es anders wird, das sieht man auch in dieser Beziehung einfach.
Da habe ich also eine Frage zwischendrin.
Ja.
Ich kenne das ja nur, also kenne das nur passiv von meiner Mutter und von Mädels, mit denen ich gearbeitet habe. War das bei dir auch irgendwie so, oder da war es ja nicht, dass man so denkt, man kann den ja irgendwie vielleicht doch noch ändern?
Das ist ja, natürlich.
Das, was ich halt immer öfter höre von irgendwie, ja, aber der ist ja manchmal ist er ja super lieb und nett und ich krieg schon hin, dass er dann immer lieb und nett ist und denke mir so, Mädchen, irgendwann ist auch mal vorbei mit lustig. Also Arschlöcher bleiben meistens Arschlöcher, die lassen sich jetzt nicht innerhalb von 2 Monaten ändern. Aber ja, ist immer einfach genau, gesagt. Also, ne?
Genau so ist es, dass man halt denkt, ich kann es noch ändern, ich bin ja auch Teil dieser Beziehung, ich kann das beeinflussen, ich kann ihn einfach ändern, ne? Also, dass wir zusammen an dieser Beziehung arbeiten, dieser Glaube, den hat sie garantiert auch gehabt in dem Film, ne? Dass sie deswegen versucht, bei ihm zu bleiben in irgendeiner Form. Auch, ich muss sagen, die erste Szene war für mich schon so ziemlich schwer zu gucken, weil er sie wirklich demütigt, ne? Sie will ihre Tabletten nehmen wie ein normaler Mensch, er zwingt sie aber dazu, sie zu nehmen wie ein Hund irgendwie. Also, das war schon eine Szene, die fand ich wirklich sehr schwer aushaltbar für mich selbst. Ja, dass man halt versucht, toxische Beziehungen zu verarbeiten in dem Film. Ich finde es sehr gut, dass man dem Ganzen eine Bühne gibt, weil es ein wichtiges Thema ist. Auch, dass man hier versucht hat, einfach diese Höhen und Tiefen darzustellen, die dann betroffene Personen durchmachen können. Ich weiß nicht, wie es in anderen Beziehungen, in anderen toxischen Beziehungen ausschaut, aber ich möchte meinen, das ist vielleicht schon so eine Sache, dass man immer wieder in diese guten Momente reinkommt und dann aber wieder in die schlechten Momente. Kann aber auch hauptsächlich nur für mich sprechen, weil es ist ja, ne, also ich habe es erlebt und es ist aber deckungsgleich in dem Fall. Allerdings muss man dazu sagen, das Ganze ist ein bisschen holprig gemacht, ne? Also es ist schon so ein bisschen von 0 auf 100 gleich wieder und es ist auch teilweise nicht so gelungen geschauspielert, muss ich mal sagen. So, dass das Ganze schon auch wirklich holprig in vielen Szenen wirkt. Also jetzt nicht nur diese toxische Beziehungsebene, also was auch völlig random ist. Und auch dieser manipulative Charakter kommt auch nicht so gut raus. Also es ist eher so ein bisschen, also wie gesagt, alles sehr holprig. Und
man nimmt ihm das Paar nicht ab. Man nimmt ihm das Paar auch einfach nicht ab.
Man nimmt ihm auch das Paar nicht ab. Die beiden haben keine Chemie miteinander so richtig. Sie wirken halt irgendwie so wie zwei Personen, die einfach sich kurz vorher kennengelernt haben und jetzt zusammen diesen Film machen. Oder zumindest so wie Freunde einfach. Also man merkt, dass da keine Chemie da ist. So wie in romantischer Sicht als auch körperlicher Sicht irgendwie nicht, dass da keine Chemie einfach da ist. Und da muss man dazu noch sagen, dass auch innerhalb dieser toxischen Beziehung ist es nicht gut geschauspielert, aber auch so in Einzelszenen ist es manches holprig inszeniert und nicht gut geschauspielert. Mein Paradebeispiel ist immer noch diese Liste, die sie schreibt, wo sie dann reinschreibt, ne, was sie mit ihm tun soll, den Rat, den sie von der Psychologin bekommt. Und sie verliert diese Liste ganz schlecht im Badezimmer. Und Das ist halt so schlecht dargestellt und auch so schlecht geschauspielert, dass ich mir da so richtig an den Kopf gefasst habe in dieser Szene. Und dann gibt es noch eine Szene mit dem Vater von ihrem Partner, die auch ein wichtiges Thema aufgreift, was auch gut ist, in Filmen darzustellen. Ah, ja. Und auch ein wichtiges Thema. Genau, da wollen wir jetzt nicht weiter drüber reden, weil sonst wäre es ein Spoiler. Aber es ist auf jeden Fall ein brisantes Thema. Es sollte auf jeden Fall in Filmen auch verarbeitet werden. Aber es ist auch super holprig und super random auf einmal, ja, so.
Aus nichts, fuck, ne? Also,
hä? Und es ist auch schlecht geschauspielt, das muss man dazu sagen. Also das ist auch so eine Szene. Das ist das. Positiv fand ich noch, dass man sagt, ja, okay, das Thema häusliche Gewalt. Ja, wir beschränken es halt nur auf das häusliche Umfeld. Wir zeigen die Dynamik zwischen den beiden im Haus. Aber wie gesagt, das ist durch die Schauspielleistung nicht sehr gut gelungen. Und man hat auch versucht, ein bisschen mit Licht zu arbeiten. Also, dass man alles hauptsächlich so kühl gehalten hat, in Blautönen, einfach um dieses unterkühlte Umfeld so darzustellen. Aber wie gesagt, das Negative hat für mich leider überwogen an dem Film. So, dass ich, wenn ich ihn bewerten müsste, was schwierig ist bei der Länge, und hat er so einen Kurzfilmcharakter, muss man sagen. Wirkt er so, als hätte man in einem Moment, Lebensmoment von Kate kurz reingeschaut. Wirkt wie so eine Kurzgeschichte. Es bleibt einfach zu viel offen und vieles nur halbherzig erzählt dadurch. Dazu kommt die Schauspielleistung, die manchmal nicht so ganz gut rüberkommt. Ja, ich glaube, wenn ich ihn bewerten müsste, würde ich ihm wahrscheinlich 2 Sterne geben von 5 Sternen. Wahrscheinlich, ja. Das ist mein Fazit.
In der Region wäre ich auch. Also das ist für mich ein überlanger Kurzfilm. Ich glaube, vielleicht wollte er einen Kurzfilm machen und hat kein Ende gefunden, so Don't Kill Your Darlings mäßig. Ja, aber das ist auch noch vielleicht interessant. Und dann noch die Szene lassen wir drin. Und dann hast du halt da auf jeden Fall noch unter 90 Minuten, aber auch viel zu viel, als dass du sagst, das sind 20 Minuten oder so. Ja, 1,5 bis 2. Ja, bei 2 bin ich cool, weil man soll die Kleinfilme doch unterstützen. Der hat ja doch Sachen, wie gesagt, durch die Practicals, die er nutzt. Und das Thema an sich ist gut gemacht und gut gemeint. Ja, komm, 2 von 5, Leute. Also
wir sind im Konsens.
Ja, wenn ihr den noch wo findet, könnt ihr euch den angucken. Der ist, wie gesagt, nicht lang. Vielleicht könnt ihr auch den Anfang leicht skippen. Nur die wichtigen Teile, wenn die beiden als Pärchen zusammen verstehen, könnt ihr das angucken. Alle Zwischenbilder auch, die drin sind, können weg, das mit der Psychologie könnt ihr komplett skippen, dann habt ihr vielleicht eine interessante Geschichte. Aber ja, ich bin gespannt, ob der mal einen Langfilm irgendwann macht und wie das dann aussieht. Wir haben ja sonst auch mal schon über Low Budget geredet und hier war ja wirklich richtig wenig Geld, also 11.000 habe ich, glaube ich, im Hinterkopf. Ja, 11.000 US-Dollar und ja, das ist ja nichts. Also das ist ja heutzutage gar nichts. Dafür ist es dann nicht gut, aber okay.
Gut. Schön, dass wir einer Meinung sind. Dann würde ich sagen, wir können mal zu unseren separat ausgewählten Filmen kommen. Wer will denn von uns anfangen? Möchtest du oder soll ich?
Ich bin dafür, damit wir einer Meinung weiterbleiben. Fängst du an.
Ja, damit ein... Okay, dann gehen wir jetzt erstmal wieder in die Horrorebene, bevor wir in ein ganz anderes Genre wechseln. Ich bin wieder late to the party. Ich hätte ihn mir sehr gerne viel früher angesehen, aber es ist etwas später geworden. Aber es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich heute über Bring Her Back zu erzählen. Das ist ein Horrorfilm von Danny und Michael Philippou, die auch Talk to Me gemacht haben. Und wir haben hier Sally Hawkins in der Hauptrolle als Laura. Dann haben wir Billy Barrett als Andy und Sora Wong als Piper. Dann haben wir noch Jonah Vran Phillips als Oliver, beziehungsweise Connor Bird. Das sind eigentlich auch schon so die wichtigsten, würde ich sagen, die in dem Film halt vorkommen. Sally Hawkins kennt man, ne? Also Shape of Water aus Paddington, Happy Go Lucky hat sie mitgespielt und auch in dem Film Wonka.
Du hast gerade von alleine Paddington genannt.
Ja.
Ein Film, den wir irgendwann nochmal besprechen werden, Leute. Irgendwann ist soweit.
Ja, ich habe Paddington genannt, ja. Und Achtung, halte ich fest, Paddington und Paddington 2.
Ja, und im dritten hat sie nicht mitgemacht. Ja, naja.
Ja, genau. Billy Barrett hat zum Beispiel mitgespielt bei Responsible Child. Das ist ein TV-Film. Aber Bring Her Back ist seine bisher bekannteste Rolle. Dann haben wir Sora Wong, die Newcomer ist. Also das heißt, sie hatte vorher keine großen Filmrollen. Also das heißt, Bring Her Back ist ihre erste professionelle Rolle. Und auch bei Jonah Vran Phillips ist es so, dass Bring Her Back seine bisher bekannteste Filmrolle ist. Genau. Da würde ich gleich mal in die Handlung reinschlittern oder reintauchen. Haha, angelehnt an den Film. Es geht um die Stiefgeschwister Andy und Piper, die ja mit ihrem Vater zusammenleben. Aber leider ist es so, dass sie ihn eines Tages tot in der Dusche auffinden. Piper denkt noch zunächst, die könne ihn wiederbeleben, aber ja, leider nicht. Dann kommt natürlich auch schon gleich der Notarzt. Können auch nur noch den Tod feststellen. Ja, die beiden kommen daraufhin in eine Pflegefamilie. Andy ist erst 17 Jahre, das heißt, er braucht die Volljährigkeit, um für seine Schwester Vormundschaft zu beantragen. Das heißt, die beiden müssen noch ein paar Monate ausharren, bis er das tun kann. Solange kommen sie in eine Pflegefamilie. Sie kommen zu einer Pflegemutter, die Erfahrung hat mit sehbehinderten Menschen, denn seine Schwester, also Piper, ist sehbehindert und die Pflegemutter Laura, also gespielt von Sally Hawkins, hatte vorher eine Tochter, die Cassie hieß, die auch eine Sehbehinderung hatte und daher ist sie sehr gut ausgerüstet beziehungsweise hat Erfahrungen damit und daher kommen sie zu Laura. Ja, zunächst ist es so, dass relativ zu Anfang schnell klar wird, dass Laura nicht sehr gut auf Andy zu sprechen ist. Denn Andy hatte so eine kleine rebellische Phase und das ist natürlich einsehbar bei ihm, ne? Und da sie das weiß, ist sie so ein bisschen voreingenommen ihm gegenüber und es wird relativ schnell klar, dass sie Piper einfach bevorzugt behandelt. Aber der Film hat so seine Momente, beziehungsweise das Zusammenleben von den dreien hat so seine Momente, dass man auch einmal denkt, dass sie sich zum Guten wendet, dass sie ihm auch Anerkennung gibt. Also es gibt zum Beispiel auch eine Szene, wo sie zusammen feiern, sie gehen zusammen auf die Beerdigung des Vaters. Da sind so Momente, wo sie sich annähern, wo man denkt, okay, ja, vielleicht wird es doch noch gut. Dann aber wieder gibt es die Momente, die wieder kippen. Wir haben ja eine gute Mischung aus, ich glaube, Manipulation kann man es schon nennen und ja. Horrormomenten. Wichtig ist noch zu sagen, dass sie Oliver noch hat. Oliver ist auch eine Art, ja, Oliver ist auch ein Pflegekind, um das sie sich kümmert. Auf den ersten Blick scheint es auch so zu sein, dass er eine körperliche Beeinträchtigung hat, weswegen sie ihn auch aufgenommen, möglicherweise aufgenommen hat. Und er lebt dort mit ihnen zusammen, aber eben etwas, ich sag's mal, isolierter, weil er durch die Beeinträchtigung, die er zunächst zu haben scheint, nicht so an dem Familienleben teilnehmen kann, wie zum Beispiel Andy oder Piper. So, der Film ist eine gute Mischung aus dargestellter Manipulation innerhalb dieses Familienkreises und Horrorelementen. Handlungsmäßig möchte ich hier erstmal einen Cut machen, weil es ist ja spoilerfrei und ich will nur so viel verraten. Wie hat mir der Film denn gefallen? Also erstmal fand ich gut, dass wir hier eine Mischung haben aus erstmal angedeuteten rituellen Horror. Also es wird auch im Trailer ersichtlich, dass es hier offensichtlich um eine Art Ritual geht und man denkt sich, okay, der nächste Film, in dem es um ein Ritual geht, das ist ja kein neues Thema, aber wie wird dieser Film das denn inszenieren? Was macht er denn so viel anders als die anderen Filme, die man vorher schon gesehen hat, die es schon zuhauf gibt zum Thema ritualen Horrorfilm? Der ganze Film startet auch mit einer Aufnahme von einer Videokamera, selbstverständlich. Ne? Also so ein Found-Footage-Charakter hat er dann schon am Anfang. Aber der Film spielt diese Ritualkarte nie ganz aus. Also das heißt, es bleibt bis zum Schluss fast ein Mysterium, was und wie da jetzt in irgendeiner Form passiert ist. Wir haben dann Oliver, der dann sich immer mehr verändert und man immer mehr den Eindruck bekommt, dass es offensichtlich keine körperliche Beeinträchtigung ist, was er hat, sondern höchstwahrscheinlich irgendwie dämonischer Natur, höchstwahrscheinlich. Aber das bleibt auch nur reine Spekulation. Es bleibt, wie gesagt, am Ende sehr viel offen. Jedenfalls ist es so, dass Oliver eine krasse körperliche Transformation durchmacht, die wirklich, wirklich gut gemacht ist. Dafür sitzt man da und fiebert man mit, was er sich und seinem Körper dann antut. Deswegen habe ich am Anfang noch gesagt, er beißt in die Tischkante, beziehungsweise ich beiße in die Tischkante, denn er beißt in die Tischkante. Und das ist von den Effekten sehr, sehr gut gelöst, weil du siehst richtig, wie er da reinmaßt und wie die Zähne absplittern und so. Also der Film geht dann auch in die Richtung Body-Horror hinein, weil er einfach so eine krasse körperliche Transformation mit der Zeit durchmacht und halt auch immer, immer schlimmer aussieht mit der Zeit halt einfach. Das ist etwas, was der Film sehr gut löst. Und ich finde es auch gut, dass er das mit dem Ritual auch so im Halbdunkeln lässt. Bis zum Schluss. Dann haben wir noch diese manipulative Ebene von Laura, die versucht, Annie und Piper auch dann irgendwann gegeneinander auszuspielen, weil irgendwann wird klar, aha, sie will Piper schon auch für sich haben in irgendeiner Form. Das ist eben auch eine schöne Horrorebene, die da mit reinkommt, wie ich finde. Und sie selber dreht irgendwann auch völlig frei so ein bisschen, sodass sie auch nicht mehr richtig Herr oder Herrin ihrer Lage ist, würde ich sagen, wo auch eine gute Ebene in dem Film einfach reinkommt. So gesehen hat mir der Film sehr viel Spaß gemacht.
ist eine gute Mischung. Also er ist nicht das, was man zunächst erwartet. Viel Erfrischendes ist mit drin. Dann haben wir auch viel oder so einigen Leichenhorror, der da so mit reinkommt. Effekte technisch lässt er sich nicht lumpen. Also da sind gute Effekte mit dabei, das muss man schon sagen. Auch diese körperliche Transformation ist gut dargestellt. Ich glaube tatsächlich, ich bin dann letztendlich bei doch so 4 von 5 Sternen gelandet, weil es ist eine gute Mischung. Ich finde es dann doch gut, dass er noch vieles offen lässt, was dieses Ritual betrifft. Man hätte sich ja wahrscheinlich tot erklären können. Aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, ich hätte gern mehr Erklärung gehabt. Aber es ist ein Mysterium. Der Film ist in der Form einfach ein Mysterium. Also 4 von 5 Sternen gebe ich dem Film dann doch. Tada. Jetzt bist du dran.
Ah, ja. Da können wir nicht klingeln diesmal. Ich habe 4,5. Ich habe 4,5.
Ah, aber fast.
Ja, das ist letztes Jahr mein Horrorfilm-Highlight gewesen. Müsste auch unter den Top 5 Filmen gelandet sein oder so, gehe ich ganz stark von aus, oder Top 7. Ich fand den richtig gut. Da ist ja diese Schutzbefohlen, ja, passt schon, ja doch, Gaslighting macht sie mit dem einen Jahr, mit dem Andy leider schon. Also diese den da.
Die manipuliert die schon
also richtig
krass,
hardcore. Ja. Und allein der Part ist schon krass. Was dann aber auch noch körperlich alle da so ein bisschen durchmachen müssen. Boah, der macht da keine Gefangenen. Und endlich, das klingt so schlimm, wenn man sagt, die Kinderdarsteller werden jetzt endlich mal ordentlich nicht verschont, sondern kriegen halt auch komplett ihr Fett ab. Sonst hast man immer so, wenn man weiß, da ist ein Kind in irgendeinem Horrorfilm, dem wird meistens nichts passieren. Und das ist hier auf jeden Fall nicht so.
Der Oliver, der sieht schon am Ende richtig massakriert aus, also, mein lieber Herr Gesangverein.
Da sind auch Szenen dabei, wo selbst ich, der immer sagt, ist eigentlich egal, was mit den Figuren im Film ist, das ist ein Film, aber auch zwischendurch da richtig schlucken musste und dachte so, oh fuck, ey, das habe ich so nicht erwartet und so noch nicht gesehen. Und darum gucke ich Filme und darum ist ja bei mir auch doch noch mal ein halben Stern höher als bei dir. Das ist auch ein Novum. Es ist nicht oft, dass ich einen Film höher bewerte. Aber hier ist mal einer. Ich finde den richtig stark. Guckt euch den an, Leute. Ich glaube, gerade zu leihen noch auf Prime.
Die Frage ist, bei mir ist immer so, wenn ich sage 4 von 5, dann denke ich auch mal, der ist auch richtig gut gewesen. Ja, aber die Frage ist, wo macht man die Abstufung? Weißt? Ich überlege halt, wo bei mir der Kritikpunkt ist. Ne? Vielleicht, dass man mehr auf dieses Ritual hätte eingehen können, aber auf der anderen Seite denkt man sich, es gibt so viele Filme, die Rituale thematisieren, wo man sich denkt, ja, das wäre auch nur wieder dasselbe, derselbe Einheitsbrei, der vorher schon mal da war. Also, ne?
Aber mein Kritikpunkt wäre, dass halt die anderen Erwachsenen neben ihr selber halt viel zu lahmarschig sind, die bei der Polizei und so, wo du denkst, das ist jetzt so weit weg von der Realität, obwohl der Film, ja klar, es ist so ein bisschen ritualmäßig alles und das ist auch alles nicht super real dann, aber von der Filmwelt her selber tut ja doch so, dass es eine normale Pflegefamilie sein könnte oder Pflegemutter und das so passieren könnte. Und dann erwarte ich aber auch, dass die Polizisten auch relativ normal handeln und nicht wie die letzten Deppen, nur weil der Film das jetzt braucht, damit das mehr eskalieren kann. Das hat mich gestört. Und dann hätten die anders rausschreiben sollen oder gar nicht nutzen, ne, dass die gar nicht zur Polizei kommen oder irgendwelche anderen Leute. Das fand ich dann schwierig. Oder steht auch, glaube ich, eine vom Jugendamt. Das heißt, glaube ich, in den USA anders, aber die steht doch da vor der Tür. Und auch da dachte ich so, ey, jetzt bist du doch an dem Schritt.
Er holt sie. Also irgendwann bekommt Andy mit, dass es vielleicht irgendwas nicht in Ordnung ist und sagt dann eben, ne, es ist Jugendamt, würde ich sagen, in Anführungsstrichen, ne? Ihr sagt ihr dann Bescheid, der Chefin da, und sie geht halt auch zu dem Haus, ne? Aber sie stellt sich halt, sie ist halt davon geblendet, dass sie Laura schon jahrelang kennt und dass sie da gearbeitet hat, ne? Aber sie stellt sich dann halt auch so ein bisschen.
Ein bisschen dumm. Aber wie gesagt, es ist trotzdem ein Top-Film. Es sind ja nur so kleine Sachen. Also wir suchen jetzt gerade so richtig die Goldnadel, wollte ich jetzt sagen. Aber eher die stinkende Schwefelnadel im Heuhaufen, dass wir irgendeinen Fehler finden. Aber ey, eigentlich
aber
macht alles
der hat kaum welche.
Ja, der ist
ja,
eigentlich
der hat
wirklich
kaum
gut.
Welche, ja.
Der ist schon wirklich gut.
Ja, naja, gut, würde ich vielleicht auch auf 4-5 raufgehen. Also, ist immer die Frage, wie, was, ja.
Nee, 4 ist ein guter Film. Also wirklich, 4 ist ein Film, den ihr euch angucken solltet. Wenn wir alle so bei 3, 3,5 sind, ist es eine Empfehlung. Aber alles, was ab 4 ist, ja, da ganz klar solltet ihr den gucken, wenn wir die da bewerten. Weil dann fanden wir den schon wirklich gut. Also richtig, richtig gut.
Genau, also schön, dass wir hier auch einen Konsens haben. Und jetzt bin ich aber gespannt, was du mitgebracht hast.
Ich habe ganz frischen Shit mitgebracht. Oh Gott, das
ganz
ist so
frischen Shit, badumts.
So richtig schlechte Wortwitze. Ja. Ich habe mich mal so ein bisschen bei Netflix reingezeckt, könnte man sagen. Und durfte mir da die erste Staffel, erst hieß es die ersten 3 Folgen, aber dann habe ich gleich alle 9 Folgen der ersten Staffel von Kacken an der Havel bekommen. Das ist eine, ein super cooler Name schon mal. Das ist eine neue deutsche Comedy-Serie auf Netflix. Die startet am 26.02. Und ja, gerade wo ihr das heute hört, ist das Embargo gefallen. Also kann ich euch davon erzählen. Das ist, die Showrunner sind Alex Schatt und Dimitri Schatt. Dimitri Schatt spielt auch in der Serie mit. Den kennt man als Schauspieler, das Gesicht kennt man auf jeden Fall. Aber ich erzähle euch mal, was passiert, weil das ist schon ganz cool. Wir haben Toni, der ist halt sein Leben lang schon, will er unbedingt Rapper werden, so ein richtig großer Star. Dann verlässt er seinen Heimatort, das ist halt Kacken an der Havel, und zieht nach Berlin. 18 Jahre später, nichts mit Karriere, er arbeitet als Pizzabäcker und verdient da sein Geld. Ja, und plötzlich stirbt seine Mutter bei der Rettung einer Ente. Sie fällt vom Baum runter, der Ast bricht. Das überlebt sie noch. Ein Blitz schlägt auf sie ein, sie ist tot. So, und dann muss er wieder zurück in sein Dorf. Und dort begegnet er natürlich seiner Familie wieder. Da haben wir seine Schwester Nancy, die ist die Polizeichefin, würde ich sagen, ist die einzige Polizistin da in dem Ort. Seine beiden Schwestern, Zwillingsschwestern, Kaya und Caro, die sind eher so ein bisschen, ja, als Figuren so maskuline angelegt. Die stehen halt auch in Klammern, typische Männersachen, Sachen, die Luft sprengen, Autos reparieren und so eine Sachen, was halt so klischee-mäßig so ein bisschen neu ist. Und ja, und er muss sich dann da erst zurechtfinden, vielleicht nur zur Beerdigung hin, und kriegt dann aber durch eine Frau, weil er vorher einen Rap-Contest gemacht hat, noch in Berlin, kommt dann dahin mit Meli. Das ist alles sehr übertrieben und kurios. Und bietet ihn an, ja, wenn du jetzt Texte schreibst, kommst du, kriegst einen Vertrag. Und gerade als er wieder aus Kack in der Havel sich sozusagen verpissen will, steht ein Kind, ein 13-jähriges Kind vor seinem Auto namens Charlie. Und Charlie sagt, ich bin dein Sohn. Gespielt von Sky Arndt. Und ja, ja, dein Sohn, wusste noch nichts von. Und ja, dann bleibt er Kacken an der Havel und kümmert sich jetzt um seinen Sohn und versucht, seine Rap-Texte zu schreiben. Als Bürgermeisterin haben wir noch, glaube ich, die größte Schauspielerin, die mit am Start ist, nämlich, kann man hier auch einen Namen, ich bin natürlich auch durch, Veronika Ferres, klar, ich wollte gerade.
Oh.
Veronika Ferres spielt sich selber und ist die Bürgermeisterin und sie ist so richtig schön böse. Also sie ist richtig böse, also sie ist der Antagonist. Sie hat dann noch einen Sohn, das ist so geil, von Julius Nitschkow, den könnte man auch kennen im deutschen Filmbereich. Der Sohn heißt aber auch nicht Ferres mit Nachnamen, den nennt sie Sergej Fährlich. Er heißt Fährlich mit Nachnamen. Das ist schon auch was Zeit des Humors. Das ist so richtig dumm. Kennst du den Comedian Salim Samatou?
Nee.
Gesehen hast du ihn bestimmt irgendwann wahrscheinlich schon. Das ist so ein ganz berühmter Comedian in Deutschland. Der spielt auch mit. Das ist Pippo, das ist Schrägstrich Chef oder Kumpel auch von Toni am Anfang. Der wird auch Rapper, weil er so einen Pizza-Rap macht. Es ist alles nur durchgehend so funny und übertrieben. Du hast, den kennt man auf jeden Fall, Marc Hosemann, hier von Die Discounter, den Filialleiter. Mhm. Den man jetzt auch schon zigmal irgendwo gesehen hat, der hat auch eine Rolle. Und ein paar andere Gesichter sieht man da auch noch. Aber es geht eigentlich um Anton Schneider, also Fat Tony, ne, a.k.a., der den Tony spielt. Dimitri Schatt, ne, wie gesagt, der Showrunner, spielt selber mit. Das ist sein viel jüngerer Stiefvater als er, oder ein paar Jahre jüngerer. Der heißt Johnny Carrera. Und Johnny Carrera ist immer sehr gefühlsbetont und sagt dann auch mal so, ja, ich als dein Vater. Und er sagt, du bist nicht mein Vater, du bist jünger als ich. Du warst nicht auf der Welt, als ich geboren war. Und so eine Dinge. Seine Schwester, die Polizistin, ist dann immer so, hat auch auf den Fall am Gucken. Dann geht es auch noch um Drogen. Und natürlich auch, der Sohn hat natürlich auch eine Line während der Serie. Er verliebt sich nämlich in Sascha, ist ein Mädel von seiner Schule. Totalen Crush drauf. Aber die merken dann, das ist jetzt kein großer Spoiler, die merken halt, dass die Cousine und Cousin sind, weil er ja der Sohn von Toni ist und die Mutter von Sascha ist halt die Polizeimeisterin, die Schwester von Toni. Und dann ist das auch sehr awkward, obwohl Charlie sagt, ja komm, Einstein und auch irgendwie andere Leute, die waren auch mit irgendeiner Schwester und so zusammen und erzählt dann so Dinge. Und dann kommt, glaube ich, ein Schweizer oder Österreicher, jetzt habe ich den Dialekt nicht mehr. Ich glaube, Kirby wäre eher Schweiz.
Du meinst Dialekt?
Dialekt. Kirby ist, glaube ich, so eher Richtung Schweiz, glaube ich. Der kommt auf jeden Fall dahin, neuer Schüler, und dann steht Sascha total auf ihn. Und dann gibt es so Eifersuchtsdinger. Aber alles immer auf viel, viel lustig, aber auch wirklich so übertrieben nett. Also du guckst dir das an, das sind 9 Folgen im Schnitt um die 30 Minuten pro Folge. Ich habe die in einer Nacht durchgebinged. Also die waren, zack, waren die 9 Folgen durch. Das Ende, man könnte eine zweite Staffel machen. ich hoffe auch, es gibt genug Erfolg, weil es ist schon tierisch lustig. Also es macht Spaß, sich das anzuschauen. Es ist jetzt nicht so 0815 deutsche Komödie von damals, sondern wirklich schön und nett gemacht. Und wer noch einen Punkt braucht, dass es wirklich ein modernes Ding ist, Sky Arndt ist eine Transperson, hat früher als, jetzt müsste ich lügen, als Amadeo Leo Arndt noch als Schauspieler gearbeitet und danach Transformation und so weiter. Und jetzt nur noch Sky Arndt. Und alles ist auch sehr modern, aber nicht anstrengend. Und ich sage mal, ich bin über 40. Ich bin schon der eher alte weiße Mann, der dann sagt, ach, muss das jetzt da so reingedrängt sein? Es ist nirgends so reingequetscht. Aber es wird auch mal Jugendsprech genommen, gerade von der Partei, die jetzt in diesem Rap-Business ihn da ranholen will und da so ein bisschen moderner. Aber das ist halt so übertrieben, dass man merkt, dass die nehmen sich selbst auf die Schippe. Das ist zur Verarsche. Das soll nicht cool sein, sondern cool als, Leute, das ist jetzt aber auch ein bisschen unsinnig oder übertreibt jetzt mal ein bisschen. Und das macht das alles ganz charmant und lässt auch diese Beziehung von allen Personen, die da auch rumlaufen, relativ offen. Ob sexuell ist oder wer wen mag und so, oder ob Alter ist, diskriminiert, ist da alles Thema, aber nicht das Problem. Ich glaube, das ist richtig. Ist nicht das Problem dieser Serie. Und das ist wirklich schön. Also es ist eine neue, moderne Comedy-Serie, die Tempo hat, die Witz hat und die halt verrückt ist, weil die Erzählerin ist ein kleines Entenküken. Das ist die Erzählerin. Und die fährt auch die ganze Zeit mit. Die ist immer mit am Start. Es wird ja später aufgelöst, dass das die Erzählerin ist, aber naja, das erkennt man an der Stimme, wenn man nicht taub ist. Und das ist auch geil, weil die Ente dann auch immer so ein bisschen redet. Ich weiß nicht, ob die Leute, glaube ich, verstehen sie nicht, weil sie antworten nicht auf die Ente, also auf dieses Küken. Aber die haut halt auch dumme Sprüche raus. Es ist so feierlich. Es hat wirklich richtig Spaß gemacht, das zu gucken. Es gibt ein, zwei Folgen, wo ich sage, ja klar, hätte ich jetzt nicht gebraucht. Aber vielleicht gefällt es an anderen wieder. Aber im Gesamten, Serien zu bewerten, finde ich immer schwierig. Trotzdem würde ich dem eine 3 bis 3,5 wäre ich da auch schon dabei. Um Platz nach oben zu lassen, wenn es eine zweite Staffel gibt, würde ich erstmal 3 sagen. Aber okay. Auf jeden Fall eine Empfehlung. Guckt euch am besten die ersten 3 Folgen an und dann könnt ihr sagen, ja, das gefällt mir, ich würde es weitergucken. Dann habt ihr halt 90 Minuten, wenn es euch nicht gefällt, vergeudet oder habt 90 Minuten seid angefüttert für die nächsten 6 Folgen. 26.02. auf Netflix. Ich finde, es ist ein schmuckes Ding und endlich mal was Vernünftiges aus Deutschland mal wieder.
Okay, schön.
Und der eine cool, Arzt heißt Dr. Klöten.
Ja. Oh,
ist so herrlich.
Okay, super. Schön. Ja, diesmal eine sehr unterschiedliche Mischung im Gegensatz zur letzten Folge, aber auf jeden Fall desto unterschiedlicher, desto gut, würde ich sagen.
Desto gut finde ich richtig, Nike.
Ja. Dann würde ich sagen, wir hören uns dann bei der nächsten Episode, die voraussichtlich, Achtung, Trommelwirbel, unsere Ritter der Kokosnuss-Episode sein wird. Tada!
Ich spuck dir ins Gesicht.
Ich bin die Erfinderin des Eukalyptus-Bonbons am Stiel.
Ja, ich bin gespannt. Ich habe nur Erinnerungen an letztes Mal, wo ich den geguckt habe. Der hat ein bisschen verloren. Vielleicht war es auch der Laune geschuldet. Ich bin gespannt jetzt bei dem Rewatch. Ich freue mich auf jeden Fall trotzdem drauf. Monty Pythons ist immer ein Watch wert.
Auf jeden Fall, ja. Man kann eigentlich fast jede Szene mitsprechen, aber man guckt ihn wieder. Und genau. Deins war angelehnt an den Schwarzen Ritter, ne? Der dann gesagt hat, einigen wir uns auf Unentschieden am Ende, ne? Sagt er das? Sagt er dann, ich spuck dir ins Gesicht? Der sagt doch dann, ich spuck dir ins Gesicht und ich sag, ich spiel mit deinen Eiern Baseball oder
ich
sowas.
Ich glaube sogar, er sagt, ich spuck dir ins Auge und mach dich blind oder so. Ich habe es nicht mehr ganz genau im Kopf. Es ist auch schon 3-4 Jahre her, als ich letztes Mal geguckt habe, glaube ich.
Gut, dann würde ich sagen, dann hören wir uns bei der nächsten Episode, die möglicherweise unsere Ritter der Kokosnuss-Episode sein wird.
Tüdelü.
Reingehauen. Wir reiten in die nächste Episode über.